Dieser Podcast wurde inhaltlich von Nikolaus Stapels zusammengestellt. In dieser Reihe erzählen wir wahre Geschichten aus der Welt der Cyberkriminalität, der IT-Sicherheit und digitaler Risiken. Es sind Geschichten, die zeigen, wie schnell Unternehmen verwundbar werden können und wie wichtig es ist, aus den Fehlern anderer zu lernen, bevor man selbst betroffen ist.
Hallo, ich bin Nora.
Und ich bin Nico.
Also stell dir mal vor, du bekommst das absolut perfekte Jobangebot. Traumgehalt, richtig exzellente Konditionen, alles remote. Und das Ganze bei einem richtig bekannten Player in der Tech-Branche.
Ja, so ein Angebot, wo man eigentlich gar nicht Nein sagen kann, ne?
Genau. Und der ganze Rekrutierungsprozess wirkt total makellos. Die Leute sind super professionell, alles sieht legitim aus. Aber dann der finale Klick auf diesem Arbeitsvertrag. Der führt halt nicht zum neuen Job.
Sondern in dem Fall zu einer absoluten Katastrophe. Richtig. Dieser eine kleine Klick löst einen Dominoeffekt aus. Und am Ende steht da einfach mal ein Verlust von über einer halben Milliarde Dollar.
Ja, das klingt jetzt wie aus so einem Hollywood-Skript, aber das ist dokumentierte Realität.
Absolut. Und genau das schauen wir uns in unserer heutigen Analyse mal genauer an. Wir haben hier wirklich einen massiven Stapel an Forensikberichten und Threat Intelligence Analysen vor uns liegen.
Ja, und unser Ziel heute ist es, diese hochkomplexen Social Engineering Kampagnen mal komplett zu dekonstruieren. Also zu zeigen, wie Netzwerke wie LinkedIn plötzlich als Waffe gegen Fachkräfte eingesetzt werden.
Wobei wir da direkt am Anfang was ganz, ganz Wichtiges klarstellen müssen.
Richtig, also ganz wichtig, LinkedIn selbst wurde hier nicht gehackt. Die Infrastruktur der Plattform war immer sicher.
Genau. Die Plattform ist eigentlich nur die Bühne, oder?
Ja, genau. LinkedIn fungiert hier quasi ausschließlich als so ein etablierter Vertrauensraum. Wir alle gehen dahin, um Karriere zu machen. Wir sind offen für professionelle Nachrichten. Und die Angreifer missbrauchen einfach diese grundsätzliche Offenheit, um Leute in die Falle zu locken.
Und wie verheerend das sein kann, das sehen wir am besten an diesem wahnsinnig prominenten Fall aus dem März 2022. Axie Infinity.
Ah ja, das Play-to-Earn-Spiel. Das war damals ein riesiger Hype.
Oh ja. Entwickelt von Sky Mavis. Und die haben damals innerhalb kürzester Zeit Kryptowährungen im Wert von, ich glaube, rund 620 Millionen Dollar verloren.
Ja, das waren über 170.000 Ethereum und noch zig Millionen in USDC. Ein absoluter Wahnsinn.
Und wenn man so eine Schadenssumme hört, dann denkt man doch sofort an so einen massiven Hackerangriff, oder? Irgendeinen Zero-Day-Exploit in den Servern, wo sich Leute nachts durch die Firewalls gehackt haben.
Klar, das ist immer der erste Gedanke. Aber die forensische Realität, die sah halt komplett anders aus. Die US-Behörden haben das recht schnell der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe zugeordnet.
APT-38, genau.
Richtig. Und die haben gar nicht erst versucht, irgendwie frontal die Firewalls von Sky Mavis anzugreifen. Das wäre viel zu aufwendig gewesen.
Warum sich die Mühe machen, wenn man einfach durch die Vordertür spazieren kann, ne?
Exakt. Die haben sich einfach das weichste Ziel in der ganzen Verteidigungslinie gesucht. Und das ist nun mal der menschliche Faktor. Aber eben ein Faktor mit richtig privilegiertem Zugang.
Also haben sie sich einen leitenden Entwickler rausgepickt. Über LinkedIn.
Genau. Unter dem Deckmantel von irgendwelchen fiktiven Rekrutern haben die den angeschrieben.
Und was mich beim Lesen dieser Berichte echt schockiert hat, ist diese extreme Geduld der Täter. Wir reden hier nicht von einer kurzen Phishing-Mail. Dieser Entwickler hat über Wochen hinweg mehrere simulierte Interviewrunden durchlaufen.
Ja, die haben da richtig Zeit investiert. Das war ein kompletter gefälschter Bewerbungsprozess.
Wahnsinn. Und am Ende kam dann dieses lukrative Vertragsangebot als PDF. Und dieses PDF war natürlich präpariert. Aber da muss ich kurz einhaken, da klafft doch irgendwie eine technische Lücke.
Inwiefern?
Naja, wie führt denn die Infektion von einem einzigen Entwickler-Laptop dazu, dass die Angreifer plötzlich die kryptografischen Schlüssel von 4 Validator-Nodes der Blockchain kontrollieren? Das ist doch ein riesiger Sprung.
Ja, das ist tatsächlich der kritische Punkt in der ganzen Architektur gewesen. Axie nutzte die Ronin-Blockchain. Und die lief über ein sogenanntes Proof-of-Authority-Verfahren.
Okay, das heißt, es gab bestimmte Server, die Transaktionen absegnen mussten.
Richtig, das sind diese Validatoren. 9 Stück gab es insgesamt. Und um das Netzwerk zu übernehmen und das Geld abzuziehen, brauchte man die Mehrheit, also 5 von 9 Signaturen.
Ha, okay. Und der Entwickler hatte 4 davon.
Genau. Der kompromittierte Rechner war offenbar nicht ausreichend vom Kernnetzwerk getrennt. Das heißt, der Entwickler hatte entweder noch aktive, hochprivilegierte SSH-Sitzungen offen oder, was noch schlimmer wäre, diese privaten Schlüssel lagen einfach unverschlüsselt bei ihm lokal rum.
Uff. Das heißt, diese Malware in dem PDF war eigentlich nur ein Remote-Access-Trojaner, der genau diese lokal gespeicherten Zugangsdaten abgesaugt hat.
Exakt. Die Angreifer hatten also plötzlich 4 Schlüssel.
Aber du hast ja gerade gesagt, sie brauchten 5. Also fehlte ihnen ja eigentlich noch einer, um den Raub überhaupt durchzuziehen.
Ja, und diesen 5. Schlüssel, den haben sie sich über eine administrative Altlast geholt. Das ist eigentlich fast noch tragischer.
Oh nein, erzähl.
Sky Mavis hatte Monate davor, also im November 2021, der sogenannten AxiDAO erlaubt, Transaktionen abzusignieren. Das war so eine Notlösung wegen eines massiven Nutzeransturms.
Und diese Berechtigung haben die dann einfach vergessen, wieder zu löschen?
So ziemlich. Das sollte eigentlich im Dezember enden, aber die Zugriffsrechte auf den Smart Contracts wurden nie formell widerrufen. Die Hacker waren jetzt im internen Netzwerk, haben diese Hintertür gefunden und zack, hatten sie die 5. Signatur.
Okay, das ist technisch echt bestechend effizient. Aber, also was ich mich dabei die ganze Zeit frage, wir reden hier von einem erfahrenen Senior-Entwickler bei einem Kryptounternehmen.
Ja.
Die Leute sind doch eigentlich total auf IT-Sicherheit gedrillt. Das ist für mich so, als würde man ein trojanisches Pferd nicht nachts heimlich durchs Tor schieben, sondern tagsüber feierlich als Lotteriegewinn verpackt übergeben. Wie kann so jemand darauf reinfallen?
Das nennt sich Executive Impersonation. Die klonen einfach existierende Führungskräfte oder HR-Manager. Die nehmen deren echte Fotos, deren Firmennamen, kopieren deren Art zu schreiben.
Und dann locken sie mit wahnsinnig viel Geld?
Genau. Die bieten Remote-Jobs mit Gehältern an, die absurd hoch sind. Da redet man teilweise von 50 bis 100 Dollar die Stunde. Und das zielt halt auf unsere kognitiven Verzerrungen ab.
Also schaltet die Gier sozusagen das kritische Denken aus?
Gier oder auch einfach das Gefühl von Anerkennung. Wenn dir jemand sagt, wir wollen unbedingt dich, du bist ein Top-Talent, dann sinkt einfach die Wachsamkeit. Selbst bei absoluten IT-Profis.
Was mir in unseren Quellen auch direkt ins Auge gesprungen ist. Die versuchen immer extrem schnell, die Konversation von LinkedIn wegzukriegen, ne? Die wollen dann plötzlich auf WhatsApp oder Telegram weiterreden.
Ja. Das ist ein ganz zentrales Element von dieser Masche.
Aber da müssen doch, also ganz ehrlich, da müssen doch alle Alarmglocken schrillen. Wenn mir jemand angeblich 40% mehr Gehalt bietet und dann sagt, lass mal auf WhatsApp weiterschreiben.
Eigentlich schon. Aber die Täter verpacken das wahnsinnig geschickt. Die bauen massiven Zeitdruck auf. Da heißt es dann, das ist ein VIP-Fast-Track-Verfahren. Wir haben nur noch einen Slot für das Interview morgen. Schicken Sie mir den Lebenslauf direkt hier.
Ah, und durch diesen Stress hinterfragt man das dann nicht mehr.
Richtig. Und es gibt auch einen handfesten technischen Grund für diesen Plattformwechsel. LinkedIn hat extrem gute automatisierte Sicherheitsscanner. Die gleichen Dateieinhänge sofort mit globalen Datenbanken ab.
Verstehe. Auf WhatsApp operieren die dann in so einer Ende-zu-Ende verschlüsselten Blackbox. Da prüft kein Algorithmus mehr das PDF.
Genau so ist es. Sobald du im Messenger bist, fliegt der Scammer quasi komplett unter dem Radar der Corporate IT.
Aber die Sicherheitslösungen auf den Rechnern selbst, also EDR-Systeme und so, die werden ja auch immer besser im Erkennen von bösartigen PDFs. Da haben sich die Angreifer doch bestimmt schon wieder was Neues ausgedacht, oder?
Oh ja, absolut. Und das bringt uns zu so Kampagnen wie DevPopper oder dem sogenannten Contagious Interview. Da geht es schon lange nicht mehr um einfache PDFs.
Ah, das ist dieser Code-Test, richtig, wo der Angriff wirklich tief in den Arbeitsalltag des Entwicklers eingebettet wird.
Genau, der Bewerber bekommt vor dem eigentlichen Interview ein technisches Assessment, ein Pre-Interview-Code-Review. Er kriegt einen Link zu einem GitHub-Repositorium und soll da mal eben den Code analysieren.
Das klingt für einen Entwickler ja völlig normal. Das ist Alltag in der Branche.
Eben. Und das Repository sieht auch komplett legitim aus. Das sind dann irgendwelche voll funktionsfähigen React-Apps oder Web3-Dashboards. Der Code an sich ist auch meistens sauber strukturiert.
Okay, aber wenn der Source-Code sauber ist, wo ist dann die Falle? Die Schadsoftware muss ja irgendwo versteckt sein.
Die Täter wissen ganz genau, was der allererste Reflex von einem Entwickler ist, wenn er sich ein neues Projekt sieht. Er öffnet das Terminal und tippt npm install ein.
Klar. Um die ganzen Abhängigkeiten runterzuladen, damit das Projekt überhaupt läuft.
Und genau da schnappt die Falle zu. Die eigentliche Malware versteckt sich tief in der Package-JSON-Datei. Genauer gesagt in den sogenannten Pre-Install- oder Post-Install-Skripten.
Warte mal, das sind doch eigentlich legitime Funktionen, oder?
Eigentlich ja. Man nutzt das oft, um irgendwelche C++-Bibliotheken vor dem Start zu kompilieren. Aber die Angreifer missbrauchen das. Sie hinterlegen dort stark obfuskierte, also verschleierte Strings, meistens BASICs, die vorkodiert.
Das heißt, auf den ersten Blick sieht das gar nicht nach Schadcode aus.
Richtig. Und sobald der Entwickler dann nichtsahnend npm install ausführt, dekodiert das System diese Strings im Hintergrund heimlich und führt sie aus.
Wahnsinn! Das ist so, als würde eine Autowerkstatt mich beim Bewerbungsgespräch bitten, kurz mal einen Motor zu reparieren, aber der Schraubenschlüssel, den sie mir dafür in die Hand drücken, kopiert heimlich meine Haustürschlüssel in der Hosentasche.
Das ist eine sehr gute Analogie, ja? Die Payloads, die da geladen werden, zum Beispiel Beavertail oder Invisible Ferret, die zielen ganz spezifisch auf das ab, was Entwickler auf ihren Rechnern haben.
Also Quellcode, SSH-Keys, Crypto-Wallets und so weiter.
Genau. Und das Perfide an Beavertail ist, dass es gezielt nach Cloud-Credentials sucht. Also zum Beispiel AWS-Tokens oder Azure-Schlüssel, die oft einfach im Klartext irgendwo in lokalen Konfigurationsdateien herumliegen.
Oh Gott. Und das passiert alles unbemerkt im Hintergrund. Aber in den Quellen gab es noch so eine andere total verrückte Methode, die direkt während des Videointerviews passiert.
Ah, du meinst den Trick mit der Kamera? Ja, das ist auch extrem frech.
Erzähl das mal, das fand ich echt krass.
Also, du sitzt in diesem Live-Video-Interview, teilst deinen Bildschirm, um irgendwas zu präsentieren, und plötzlich ploppt eine Fehlermeldung auf. Kameratreiber veraltet.
Und die Interviewer sagen dann, oh, kein Problem, kopieren Sie einfach diesen kurzen Befehl ins Terminal, dann geht das wieder.
Genau. Die fordern dich auf, ein kurzes Skript auszuführen, um das Problem angeblich zu fixen.
Und weil man in dem Moment ohnehin mega gestresst ist und einfach nur technisch kompetent wirken will, macht man das ohne nachzudenken.
Exakt. Der Gehorsam gegenüber dem Interviewer schaltet in dem Moment jede analytische Vorsicht komplett aus. Der Befehl wird pastiert und zack, die Malware ist installiert.
Das zeigt einfach, wie krass psychologisch diese Kampagnen aufgebaut sind. Aber, und das finde ich jetzt super spannend, die Angreifer zielen ja gar nicht nur auf Entwickler ab. Die drehen den Spieß teilweise auch einfach um.
Richtig, das ist der Rollentausch. Anstatt sich als Recruiter auszugeben, schlüpfen die Täter in die Rolle der Bewerber.
Genau, das bringt uns zum HR-Department. Das Fadenkreuz verschiebt sich. Wir haben hier diese Berichte über die MoreX-Kampagne gelesen. Dahinter steckt wohl so ein Netzwerk namens Golden Chickens oder auch Venom Spider.
Ja, das ist eine extrem professionelle Gruppierung. Die scannen Plattformen nach ganz realen, hochspezialisierten Stellenausschreibungen.
Also die suchen gezielt nach offenen Jobs, zum Beispiel bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in Anwaltskanzleien oder im Aerospace-Sektor.
Genau, und dann schicken sie maßgeschneiderte Bewerbungsunterlagen über LinkedIn oder andere Portale direkt an die Personalverantwortlichen.
Und da muss ich wieder kritisch einhaken. Es ist ja buchstäblich der verdammte Job einer Personalabteilung, Lebensläufe von völlig fremden Menschen zu öffnen. Wie sollen die das denn vermeiden, ohne aufzuhören zu arbeiten?
Das ist genau das Problem, was die Angreifer ausnutzen. Die HR-Mitarbeiter müssen diese Dateien öffnen. Und die Täter schicken oft ein ZIP-Archiv. Darin ist aber kein normales PDF.
Sondern?
Eine manipulierte Windows-Verknüpfung, eine sogenannte LNK-Datei. Die ist so präpariert, dass sie aussieht wie ein PDF oder ein Word-Dokument.
Okay, und wenn der Personaler da doppelt draufklickt?
Dann öffnet sich zur Täuschung auch tatsächlich ein völlig harmloser Lebenslauf. Der Mitarbeiter denkt, alles ist gut.
Aber im Hintergrund passiert was ganz anderes. Wobei, wenn da plötzlich ein Schadcode ausgeführt wird, müssten moderne Virenscanner oder EDR-Systeme das doch eigentlich sofort killen, oder?
Würden sie auch, wenn es eine unbekannte Exe-Datei wäre. Aber hier nutzen die Täter eine Technik, die nennt sich Living off the Land.
Okay, das musst du erklären.
Das bedeutet, sie bringen gar keine eigene ausführbare Datei mit auf den Rechner. Stattdessen nutzen sie Programme, die eh schon in Windows eingebaut sind. Im Fall von MoreX wird extrem oft ein Prozess namens i4uinit.exe missbraucht.
Warte mal, das ist doch dieses alte Tool, das eigentlich für das Setup von Internet Explorer-Komponenten gedacht war, oder?
Korrekt, genau das. Und dieses Programm akzeptiert Parameter. Die präparierte LNK-Datei übergibt dieser i4uinit.exe einfach eine bösartige INF-Datei.
Ah, und weil dieses i4-Unity-Programm eine gültige, vertrauenswürdige Microsoft-Signatur hat, stuft die Sicherheitssoftware das Ganze erstmal als sicher ein.
Ganz genau. Unter dem Deckmantel dieses legitimen Windows-Prozesses lädt die INF-Datei dann die eigentliche MoreX-Backdoor still und heimlich aus dem Internet runter, installiert sie im Speicher und nistet sich tief in den HR-Rechner ein.
Das ist ja diabolisch. Das heißt, die nutzen das eigene Betriebssystem als Waffe?
Ja, und plötzlich hat der Angreifer Zugriff auf das interne Unternehmensnetzwerk.
Über den Rechner der Personalabteilung.
Okay, das führt uns aber unweigerlich zu der großen Frage der Prävention. Wie schützt man sich davor, ohne jetzt komplett in Paranoia zu verfallen? Ich meine, wir haben ja gerade festgestellt, wir können dem HR-Team schlecht verbieten, Bewerbungen zu öffnen. Nein, das geht natürlich nicht. Die Abwehr muss auf einer tieferen, architektonischen Ebene stattfinden. Da reden wir dann vom sogenannten Zero-Trust-Hiring.
Also traue niemandem, nicht mal deinen eigenen Geräten.
Sozusagen. Es geht um kompromisslose Netzwerksegmentierung. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass HR-Rechner irgendwann infiziert werden, weil sie nun mal an der vordersten Front stehen.
Okay, das heißt, wenn der HR-Rechner infiziert ist, darf das einfach keine Auswirkungen auf den Rest haben.
Richtig. Ein infizierter HR-Account darf niemals auch nur ansatzweise Zugriff auf die Kernsysteme haben. Keine Routen zu Quellcode-Repositories, keinen Zugang zu Produktionsservern oder Kundendatenbanken. Die Rechte müssen nach dem Prinzip der geringsten Rechte, also dem Least Privilege Principle, absolut strikt limitiert sein.
Das ergibt total Sinn. Das dämmt den Schaden direkt ein. Und was ist mit diesen EDR-Systemen, die wir eben angesprochen haben, wenn die sich auf Signaturen nicht verlassen können?
Die müssen zwingend verhaltensbasiert arbeiten. Wenn ein Setup-Prozess wie unsere i4uinet.exe plötzlich anfängt, Netzwerkverbindungen zu irgendwelchen unbekannten IP-Adressen in Osteuropa aufzubauen,
oder versucht, im Hintergrund PowerShell-Skripte auszuführen.
Genau, dann muss das EDR-System den Endpoint sofort isolieren. Völlig egal, ob da ein Microsoft-Stempel drauf ist oder nicht. Untypisches Verhalten muss sofort geblockt werden.
Und für die Entwickler? Gibt es da auch so handfeste Tipps? Gerade bei diesem Contagious-Interview-Zeug?
Ja, da gibt es ein paar ganz klare Regeln. Wenn man Code aus unbekannten Quellen testen soll, dann darf man das niemals auf der primären Arbeitsmaschine tun. Da, wo die ganzen SSH-Schlüssel und Cloud-Tokens liegen.
Sondern?
Ja, wenn ihr npm install ausführt, gewöhnt euch an, das Flag ignore scripts dran zu hängen.
Ah, das blockiert dann diese automatische Ausführung der bösartigen Pre- und Post-Install-Skripte in der package.json.
Exakt. Das schließt diesen speziellen Angriffsvektor quasi komplett. Wenn man das Skript wirklich braucht, kann man es nach einer manuellen Überprüfung immer noch starten. Aber es passiert nicht mehr automatisch.
Super wichtig. Aber lass uns zum Schluss noch mal kurz eine Ebene höher gehen. Wir haben jetzt viel über Technik und Mitarbeiter geredet. Was bedeutet das eigentlich für die strategische Risikobewertung? Also für IT-Berater oder auch Cyberversicherer?
Für die ändert sich gerade alles. Traditionell wurde der Rekrutierungsprozess eher als administrative Funktion mit geringem Risiko betrachtet. So nach dem Motto, och, HR macht das schon.
Ja, das bisschen Lebenslauf lesen.
Genau. Aber durch diese hochgradig zielgerichteten Spearphishing-Angriffe über LinkedIn mutiert das Recruiting jetzt zu einem der kritischsten Einfallstore überhaupt.
Das heißt, ein Unternehmen, das heute kein verhaltensbasiertes EDR hat und sein HR-Netzwerk nicht strikt segmentiert, ist eigentlich ein wandelndes Risiko.
Absolut. Und das wird sich in Zukunft unweigerlich in den Versicherungsprämien niederschlagen. Wer da nicht aufrüstet, wird ein Problem bekommen.
Das ist wirklich krass. Wir sehen einfach, dass sich diese Bedrohungslandschaft massiv verschoben hat. Die stärkste Firewall und die komplexeste Kryptographie nützen einem am Ende gar nichts, wenn der Zugang über den Browser eines Mitarbeiters erfolgt. Eines Mitarbeiters, der eigentlich nur glaubt, gerade seinen nächsten großen Karriereschritt zu machen.
Ja, die Angreifer haben verstanden, dass Hoffnungen und Träume die besten Exploits sind.
Die Trennlinie zwischen unserer privaten Karriereplanung und der Sicherheit unseres Arbeitgebers, die existiert de facto einfach nicht mehr. Ein völlig isoliert geglaubter Klick, abends gemütlich auf der Couch beim Scrollen durch LinkedIn, der kann am nächsten Montagmorgen das gesamte Unternehmensnetzwerk lahmlegen. Die größte Schwachstelle ist oft unsere eigene Hoffnung auf den Traumjob. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Denk daran, Cybersicherheit beginnt nicht erst beim großen Angriff, sondern bei den kleinen Entscheidungen im Alltag. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn gerne mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Schreib uns auch gerne deine Gedanken zur Folge oder deine Ideen für eine der nächsten Episoden. Bis zur nächsten Folge, bleib aufmerksam und digital sicher.